in beiden Richtungen Behinderung durch eine ungesicherte Unfallstelle.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Brandenburg bereitet sich nach Angaben der Landesregierung auf weitere Wirtschaftsansiedlungen vor. Wirtschaftsminister Keller sagte Antenne Brandenburg vom RBB, man sehe große Chancen etwa bei Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz. Zusammen mit der Wirtschaftsförderung und den Kommunen versuche man dafür Flächen vorzubereiten und Investitionen zu sichern. Aktuell gelinge das, so der SPD-Politiker. Die russischen Truppen dringen nach eigenen Angaben weiter in die Ukraine vor. Eine Panzereinheit habe die Westgrenze der Region Donetsk erreicht, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Außerdem seien Panzer bis an die Grenze von Dnipropetrovsk im zentralen Osten herangerückt. Die ukrainische Führung äußerte sich bislang nicht zu den Meldungen. Dnipropetrovsk ist ein wichtiges Bergbau- und Industriezentrum der Ukraine. Innenminister Dobrindt will die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten ausstatten, sogenannten Tasern. Er hat angekündigt, noch in diesem Jahr die Rechtsgrundlage dafür zu schaffen. Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Im Gespräch mit den Funke-Medien begründet Dobrindt das mit der gestiegenen Bedrohung. Mit Tasern könnten sich Beamte zum Beispiel besser vor Messerangriffen schützen. Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft hat zuletzt Taser gefordert. Das Gerät ist umstritten. Befürworter sehen die Chance, damit den Einsatz von Schusswaffen zu reduzieren. Kritiker sagen, dass die Hemmschwelle beim Griff zum Taser niedriger sei. Außerdem könnte der Einsatz in manchen Fällen tödlich sein.
In Brandenburg werden die meisten Anträge auf Anerkennung von Corona-Impfschäden abgelehnt, das berichtet die Deutsche Presseagentur. Danach wurden bis Ende April beim Landesamt für Soziales und Versorgung 316 Anträge bearbeitet und 286 abgelehnt. Gesundheitsministerin Müller betonte, Probleme nach einer Corona-Impfung seien selten, es gebe sie aber. Die Entschädigung müsse in Deutschland einfacher werden, forderte die parteilose Ministerin. Folgen einer Impfung gegen Covid-19 können starke Erschöpfung, körperliche Schwäche, Kopfschmerzen oder Schlaf- und Konzentrationsstörungen sein. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft heute in der Nations League im Spiel um Platz 3 auf Frankreich. Anpfiff ist um 15 Uhr. Sollte es nach 90 Minuten keinen Sieger geben, geht es direkt ins Elfmeterschießen. Das Endspiel bestreiten um 21 Uhr Spanien und Portugal. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Nachmittag bleibt es wechselhaft mit vielen Wolken, Schauern und zum Teil kräftigen Gewittern. Dazu in Böen starker bis stürmischer Südwestwind. Zurzeit haben wir in Berlin-Dahlem 17, in Klettwitz 13 Grad. Morgen, Pfingstmontag, dicht bewölkt mit leichtem Regen, der später zunimmt, nur selten mal sonnig, bei 17 bis 19 Grad maximal. Die Zeit? 13.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Matthias Gindorf. Schöne Pfingsten. Im Rheinland ist der Karneval schon lange vorbei. In Berlin wird heute groß gefeiert beim Karneval der Kulturen. Der Straßenumzug geht in diesem Jahr nicht durch Kreuzberg. Da ist eine Baustelle im Weg. Die Wagen schlängeln sich stattdessen durch Friedrichshain. Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann hat dem RBB gesagt, dass der Karneval der Kulturen gerne in ihrem Bezirk aufgenommen wurde.
Der Karneval der Kulturen passt wunderbar in unseren Bezirk und gerade in den aktuellen Zeiten, in den Zeiten, in denen rechte Kräfte wieder lauter werden, in denen unsere vielfältige Gesellschaft angegriffen ist, ist es umso wichtiger, dass wir deutlich machen, wir sind vielfältig und das ist unsere Stärke.
Ab 13:30 ziehen die fast 70 Gruppen mit etwa 4000 Teilnehmern los. Start ist an der Kreuzung Frankfurter Allee, Proskauer Straße und der Umzug geht bis zum Kino International in der Karl-Marx-Allee. Etwa 650.000 Besucher werden an der Strecke erwartet. Wer nicht kommen kann oder will, schaltet dann ganz einfach den Livestream auf rbb24.de ein. Ab kurz nach 2 übertragen wir dann 3 Stunden live vom Karneval der Kulturen. Es ist Pfingsten, ein Feiertag, der in Mechelen in Belgien immer einen ganz besonderen Hype auslöst. Die Stadt ist berühmt für ihre Turmglockenspiele. Pfingstmontag und an den weiteren Montagen bis Mitte August gibt es besondere Glockenspielkonzerte, die weltweit einzigartig sind. Aus Mechelen berichtet Andreas Meyer-Feist.
Kuhn Kosat ist kein Musiker, der sein Instrument so einfach mit in den Bus nehmen könnte.
50 Glocken, ne, 4 Oktaven, alles insgesamt noch immer 2,5 Tonnen.
Koen Kosert ist Direktor der Königlich-Belgischen Glockenspielschule. Wer bei ihm Glockenspiel lernt, fängt unten an und steigt dann ganz nach oben, hinauf zu den Glockenspielen in den Türmen der Stadt. Das kleine Instrument unten zum Üben klingt noch ganz fein.
Und wenn man die Musik dann beherrscht, dann kann man richtig üben gehen auf die Carillons im Turm.
Das Glocken- oder Carillonspiel gehört mit der Königlichen Glockenspielschule zum UNESCO-Weltkulturerbe. Geboten werden Konzerte der besonderen Art. Besonders auch für diejenigen, die oben im Turm spielen.
Als Musiker ist man ein bisschen einsam, kann man sagen, weil man weit vom Publikum sitzt, hoch. Aber beeinflusst man eigentlich die Atmosphäre in die Stadt, man gibt eine Stimme an die Stadt.
Koen Kosert spielt mit den Fäusten, Fingern und Füßen. Es gibt Stöcke, Tasten und Pedale.
So, es ist ein sehr aktives Instrument. Man spielt mit das ganze Körper eigentlich. Ich war 18 Jahre alt und ich hörte ein Carillon und das hat mich so begeistert angesprochen, dass ich mal sagte, eben in der Zukunft, wenn möglich, werde ich das mal studieren.
Heute ist er nicht nur Direktor der Königlichen Schule, sondern auch Stadtglockenspieler in mehreren belgischen Kommunen.
Jede Stadt hat seinen eigenen Klangidentität und das ist dann auch unser Beruf, Musik zu machen, dass die Leute sich zu Hause fühlen. Von Renaissance bis von bestimmte Pop- oder Rockmusik. Even Heavy Metal ist auch eben möglich. Ja, das wird alles gemacht. Musik muss melodisch sein und eine schöne Harmonie haben. Es gibt Pop- oder Rockmusik, die wir nicht spielen können. Zum Beispiel Rap-Musik, das geht nicht auf Carillon.
Die Glockenspiele waren Mitte des 16. Jahrhunderts groß in Mode gekommen. Eine Art Stadtmusikradio für alle. Später verlegten sich die Menschen lieber auf Hausmusik, bis im 19. Jahrhundert das Glockenspiel wiederentdeckt wurde und weiter verbreitet, von Mechelen aus in die ganze Welt bis in die Vereinigten Staaten. Für Koen Kosert ist es ein soziales Instrument.
In einer Kultur, wo jeder seine einzelne Kultur hat, mit die Kopfhörer und jeder lauscht seine Musik. Nein, es gibt hier noch ein Instrument, das für jeden klingt.
Den Menschen unten gefällt es.
Ich finde es sehr schön, was hier wohnt. Das gibt einen speziellen Touch, soll ich mal sagen, an der Stadt.
Ich lebe hier und finde es wirklich sehr schön. Das gibt der Stadt doch eine ganz besondere Note.
Andreas Meyer-Feist über die besonderen Glockenspiele in Mechelen in Belgien. Seit über 3 Jahrzehnten führt Spanien die weltweite Organspendestatistik an. Das liegt nicht nur daran, dass dort alle automatisch als potenzielle Spender gelten, es sei denn, man widerspricht aktiv. Ein wesentlicher Teil des spanischen Erfolgs ist ein zentral organisiertes System mit Transplantationskoordinatoren in nahezu jedem Krankenhaus und ein hohes Maß an Vertrauen in die Strukturen. Spanien-Korrespondent Marc Hoffmann mit den Einzelheiten dazu.
Carlos Arroca erinnert sich gut an die schwere Zeit. Weil seine Nieren nicht mehr funktionierten, war er bis zu 10 Stunden am Tag an der Dialysemaschine angeschlossen. Eine frühere Spenderniere seiner Mutter hatte sein Körper abgestoßen. Er spricht von einem Wunder. Nach 3 Jahren Wartezeit hat Carlos dann im vergangenen Jahr von einem verstorbenen Patienten eine neue Niere erhalten. Oft geht es in Spanien sogar schneller, mit einer durchschnittlichen Wartezeit zwischen 6 und 18 Monaten. Warum Spanien jedes Jahr aufs Neue eine Spitzenposition in Sachen Organspende einnimmt, liegt in einem System mit hunderten sogenannten Transplantationskoordinatoren. Eine von ihnen ist Marina Pérez Redondo an der Uniklinik Puerta de Hierro Majadahonda in Madrid.
Somos los motores o los impulsores.
Koordinatorinnen wie Sie arbeiten meist selbst als Intensivmediziner und sind auf allen Stationen gut vernetzt und immer ansprechbar, sagt sie.
Para poder contestarles a sus preguntas.
Sie identifizieren mögliche Spender und organisieren den gesamten Ablauf vor Ort. Der Job verlangt viel Fingerspitzengefühl. Es gehe darum, die richtigen Worte zu finden.
Ya no
Wir konzentrieren uns nicht nur auf Intensivpatienten. Oftmals sprechen wir mit Menschen, die sagen, ich werde in Kürze sterben, aber ich möchte Organspender sein. Das sind sehr persönliche, sensible Gespräche. Bei der Nationalen Transplantationsbehörde UNT laufen alle Fäden zusammen. Beatrice Domínguez-Gil ist die Direktorin. Es ist nicht nur die Gesetzeslage, die den Unterschied macht, ob Widerspruch oder Zustimmung. Entscheidend ist unser Organisationsmodell. Die Koordinatoren in den Krankenhäusern begleiten die Familien und Angehörigen und wissen, wie sie die Möglichkeit der Organspende ansprechen. In diese Ausbildung haben wir sehr viel investiert. Denn auch wenn theoretisch jeder als Spender in Frage kommt, sollen die Angehörigen mit eingebunden werden. Und das schafft offenbar Vertrauen in das spanische System. In Spanien liegt die Zustimmung zur Organspende laut Umfragen bei rund 80%.
Marc Hoffmann über das System der Organspende in Spanien.
RBB 24 Inforadio Kultur.
65 Jahre alt wird das Haus am Berliner Lützowplatz in diesem Jahr. Das wird gefeiert mit einem Blick zurück auf eine Ausstellung realistischer Kunst vom Anfang der 70er Jahre. Waren damals zum großen Teil Männer am Werk, ist die Jubiläumsschau jetzt Frauensache. Realistinnen nennt sich dieses Reenactment. Bis morgen ist das alles noch zu sehen. RBB 24 Kulturreporterin Barbara Wiegand hat sich den Blick 28 zeitgenössischer Künstlerinnen auf die Wirklichkeit angeschaut.
Begrüßt werden wir im Haus am Lützowplatz von einer Matrone. So heißt die Skulptur ja das Gebilde, das Birgit Dieker aus fleischfarbenen, wulstig ausgepolsterten Miedern auf 3G-Stöcken positioniert hat. Um die Ecke herum die Skulptur eines Zentauren, halb Mensch, halb Pferd, hier einer Zentaurin mit Busen und langen Haaren, von Sonja Althäuser in einer Vitrine präsentiert.
Sie besteht tatsächlich aus Margarine und es ist ein Kühlschrank. Wir haben eine mythische Figur, die ja nicht in Wirklichkeit existiert, aber trotzdem ein klares Bild von Weiblichkeit, das mit eingebaut ist.
Sagt Sarah Letzel, eine der Kuratorinnen. So betreiben die Künstlerinnen hier ein humorvolles Spiel, nicht nur mit dem Begriff des Realismus, sondern auch mit unserem Frauenbild. Sie sind Teil eines sehr breiten Spektrums realistischer Kunst, meint der künstlerische Leiter Marc Wellmann.
Wir haben jetzt auch ein großes Spektrum zusammengetragen von Hyperrealismus, vom politischen Realismus bis hin zum magischen Realismus oder Konzepte, die vielleicht auch mit einem Augenzwinkern nur unter dem Begriff Realismus zu fassen wären. Ja, das ist auch, wir haben auch viel Humor dabei.
Witziges Abbild von Wirklichkeit ist etwa der Wurstboxer, das Gemälde eines Mannes, der auf Würste eindrischt. Rätselhaft, das wie von einem Graben durchzogene Meer von gescheitelten Haaren, auf das wir in einem anderen Gemälde schauen. Genauso der scheinbar glühende Epoxidharzklumpen, der als Meteorit hier gelandet ist. An den Grenzen zur Abstraktion die kristallinen Formen auf einem Gemälde, die sich bei näherem Hinsehen als Abbild gesplitterten Glases erweisen. Dazu kommen mehr oder weniger klassische Porträts, wie das kopfüber in einen Sessel gemalte Spiegelbild von Barbara Keidel. Sie war die einzige Künstlerin, die schon 1971 dabei war. Bei der Realismusausstellung, auf die man sich hier bezieht. So knüpft man zum Jubiläum an Ausstellungsgeschichte an, erzählt aber auch einiges zur Geschichte des Hauses. Eine Fotowand zeigt es in den 50er Jahren neben einem anderen Altbau inmitten einer Nachkriegsbrache. Kuratorin Asja Wolf.
Das hält halt irgendwie diesen Moment sehr schön fest, als diese Brachen noch überall sind, aber so wie Frühblüher irgendwie anfangen, so erste Bauwerke aus dem Boden zu sprießen. Und was sehr schön zu sehen ist eben, wie wirklich kahl dieser Platz irgendwie rund um den Lützowplatz war und eben das Haus am Lützowplatz neben seinem Nachbargebäude da fast nur solitär stehen geblieben ist.
1960 wurde das zuvor an die jüdischen Vorbesitzer restituierte Gebäude vom eigens dafür gegründeten Verein erworben. Aus dieser nach dem Krieg so leeren Mitte heraus entstand mit dem Haus am Lützowplatz ein Kunstort, der über Zeiten der Teilung und Wiedervereinigung bis heute mit bekannten Namen, überraschenden Perspektiven und teils aufsehenerregenden Auseinandersetzungen mit politischem Zeitgeschehen immer wieder von sich reden macht.
Die Ausstellung Berliner Realistinnen ist noch heute und morgen im Haus am Lützowplatz in Berlin zu sehen.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Lars Becker und Handball. Zum ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte fehlt den Füchsen Berlin noch der letzte, der allerletzte Schritt. Im letzten Saisonspiel heute Nachmittag ab 15 Uhr auswärts bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim würde den Berlinern bereits ein Unentschieden reichen. Tabea Kunze.
Es ist der Gipfel der Spannung. Diese eine Prüfung müssen die Füchse um ihren Welthandballer Matthias Gitzel noch bestehen, um endlich zum ersten Mal deutscher Meister zu werden.
Wir hatten 8 Monate jetzt gespielt und dann stehen wir in den letzten Spieltag und muss das entscheiden. Das ist unfassbar und so Spannung für die deutsche Bundesliga. Aber ey, wie gesagt, wir sind bereit. Wir haben unfassbar Leistung gebracht letzten Monat und wir sind bereit, wir bringen noch einen.
Bei den Rhein-Neckar-Löwen müssen die Füchse mindestens einen Punkt holen, um sich den Titel aus eigener Kraft zu sichern. Der Gegner aus Mannheim hat als Tabellenneunter keinen Druck, aber 12.000 Zuschauer im Rücken. Füchse-Trainer Jaron Sievert gibt seinen Spielern folgenden Meisterplan mit auf den Weg.
Bei uns bleiben, jetzt gar nicht an das denken, was danach sein könnte, sondern noch einmal dieses Spiel in den Vordergrund stellen, noch einmal Spaß haben zusammen, noch einmal 60 Minuten alles auf der Platte zu lassen.
Und dann in der Arena in Mannheim die Schale in die Luft stemmen. Das würde der aktuelle Kapitän Max Dari gemeinsam mit seinem Vorgänger Paul Drucks machen. Der jahrelange Fanliebling musste in dieser Saison seine Karriere wegen einer schweren Knieverletzung beenden. Trainer Sievert möchte ihm unbedingt zum Abschied die Meisterschaft schenken.
Er hat die ersten Titel hier mit den Füchsen gewonnen. Und auch wir geben alles, dass er sich mit der Meisterschaft hoffentlich verabschieden kann.
Druck selbst, der sich unter der Woche emotional von den Fans verabschiedet hat, ist sich sicher, dass seine Teamkollegen auch diesen letzten Schritt meistern werden.
Wir werden Sonntag gewinnen, ganz ehrlich, bin ich mir ganz sicher. Und hätte sich der Verein mit allen Beteiligten mehr als verdient.
Bob Hanning übernahm die Füchse vor 20 Jahren in der zweiten Liga. Nun hofft der Geschäftsführer auf die Erfüllung seines Lebenstraums.
Die Mannschaft wird alles daran setzen, am Sonntag sich ihren Traum, unseren Traum, Berlins Traum zu erfüllen. Wir werden 60 Minuten alles, was wir haben, nochmal in die Waagschale legen und bin dann zuversichtlich, dass wir das zu einem positiven Ende bringen.
Nur noch 60 Minuten Handball trennen die Füchse Berlin vom Gipfel. Der ersten Meisterschaft ihrer Vereinsgeschichte.
Wir übertragen die Entscheidung um die deutsche Handballmeisterschaft hier im rbb24 Inforadio ab 15 Uhr live und komplett in Konferenz. Die Füchse bei den Rhein-Neckar-Löwen und Verfolger Magdeburg in Bietigheim unterbrochen nur für kurze Einblendungen beim Nations League-Spiel um Platz 3 Deutschland-Frankreich. Der VfL Potsdam verabschiedet sich heute mit einem Heimspiel gegen den dritten Melsungen nach einem Jahr wieder aus der Handball-Bundesliga. Und gerade schon angesprochen, Nations League nach der enttäuschenden 1:2 Niederlage gegen Portugal bleibt Julian Nagelsmanns Team nur das kleine Finale um 15 Uhr in Stuttgart gegen Frankreich. Felix Mansel.
Stuttgart, hier spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft besonders gerne. 8 Partien in den letzten 20 Jahren, nur eine Niederlage. Die hat aber ganz besonders geschmerzt. Letzten Sommer das EM aus im Viertelfinale gegen Spanien. Danach hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann feuchte Augen.
Fließen auch Tränen, ich glaube, das ist normal. Und dann, wenn es dann früher aufhört als möglich ist, tut es besonders weh, das ist ja klar.
Aber Stuttgart war für das DFB-Team meistens ein Quell der Freude. Bei der WM 2006 kam die Nationalmannschaft mit gesenkten Köpfen zum Spiel um Platz 3 und traute ihren Augen nicht. 20.000 Fans begrüßten das Team am Mannschaftshotel. Dann das Spiel gegen Portugal.
Schweinsteiger takes the shot. Oh, what a goal! Schweinsteiger! Schweinsteiger again! Oh, a second goal for Schweinsteiger!
Stuttgart tanzt, Deutschland war getröstet.
Es ist die erhoffte Party.
Das Publikum hier in Stuttgart, das war absolut voller Begeisterung und hat uns da auch mit zum Sieg getragen.
In den Jahren danach folgen in Stuttgart unter anderem Siege gegen Brasilien, Norwegen oder Ungarn. Jetzt also wieder Stuttgart, wieder ein Spiel um Platz 3. Dennis Undaff strahlt, wenn er an die Begegnung heute Abend denkt.
Das Stadion ist sehr schön, ist sehr groß mit sehr vielen Fans und die Stimmung war da bis jetzt immer mit am besten. Und ich glaube, dass wir eine große Kulisse haben werden, die uns nach vorne peitscht.
Fest steht aber auch, wenn es heute Abend für Deutschland ein kleines Happy End in der Nations League geben soll, dann muss sich richtig was ändern, mahnt Rudi Völler.
Gegen Frankreich auf jeden Fall müssen wir da eine Schippe drauflegen.
Und dann kann sie wieder abheben, die deutsche Fußballrakete in Stuttgart.
Das Nations League-Finale folgt dann am Abend um 21 Uhr in München, Spanien gegen Portugal. Der Sport mit Lars Becker.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Remember, I came into the industry before Windows 95.
Denken Sie daran, dass ich vor Windows 95 in die Branche gekommen bin. 1984 gab es in den Büros keine Computer. Und danach, kurz darauf, kamen Computer auf den Markt. Und so mussten wir uns fragen, wie nutzen wir Computer, um unsere Arbeit besser zu erledigen? Die nächste Generation muss sich dieser Frage nicht stellen, aber sie muss sich offensichtlich die nächste Frage stellen. Wie kann ich künstliche Intelligenz nutzen, um meine Arbeit besser zu machen? How can I use AI to do
my job better? So Jensen Huang, übersetzt und deutsch gesprochen von einer KI. Herzlich willkommen zu einer Feiertagsausgabe des Medienmagazins im RBB 24 Inforadio mit Jörg Wagner. Traditionell zu Pfingsten mit Medienbuchempfehlungen. Falls Sie Jensen Huang und seine Firma Nvidia nicht kennen, aber Steve Jobs, Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg, dann empfiehlt Ihnen meine Kollegin Vera Linz Stephen Witts Buch The Thinking Machine. Jensen Huang, Nvidia und der begehrteste Mikrochip der Welt. Denn Nvidia gehört mittlerweile zur Weltspitze bei den schnellsten Computerchips, ohne die KI nicht leistungsfähig wäre.
Stephen Witt hat rund 200 Interviews geführt für sein Buch. Er hat mit ehemaligen Weggefährten und Mitarbeitern gesprochen, mit KI-Experten und auch mit Jensen Huang selbst. Und daraus ist das Psychogramm entstanden eines unglaublich smarten Ausnahmemanagers, der ein Workaholic ist, der wie besessen daran arbeitet, der Erste in seinem Feld zu sein, was ihm ja auch gelungen ist, und der dafür auch kein Extrem scheut. Legendär die Wutanfälle Huangs, mit denen er seine Mitarbeiter diszipliniert. Ungewöhnlich aber ebenso deren Loyalität Huang gegenüber. Das heißt, er brüllt sie zwar an, aber er feuert sie nicht, sondern er will sie eigentlich nur anspornen, besser zu arbeiten, und hat es eben auch geschafft, sie reich zu machen mit dem, was das Unternehmen da herausgebracht hat. Ein anderer Wesenszug von ihm ist so das Raubtier in ihm. Das kommt auch regelmäßig durch. Gnadenlos etwa wirbt Nvidia, wann immer es geht, Fachkräfte von der Konkurrenz ab, um dieser, wie es heißt, ihr Gehirn zu entfernen. Da ist Huang ziemlich rücksichtslos. Und Stephen Witt beschreibt ihn an einer Stelle auch als mythischen Bösewicht. Also ich würde mal sagen, es ist eine ambivalente Person. An anderer Stelle geht es aber auch zum Beispiel um sein Modeempfinden, um sein Verhältnis zu seiner Frau und seinen beiden Kindern. Stephen Witt beginnt mit der Kindheit von Huang, nachdem er in die USA gezogen ist, mit den Eltern und den beiden Brüdern. Er beschreibt dann, wie Huang 1993 zusammen mit zwei Partnern Nvidia gegründet hat. Die haben eben diese schnellen Grafikkarten für Gamer entwickelt. Und dann kann man auch miterleben, wie das Unternehmen nach und nach gewachsen ist auf heute 36.000 Mitarbeiter und wie es sich dann quasi aus dem Gaming-Bereich, den Nvidia auch heute noch bedient, zu einem Zentrum der KI-Produktion entwickelt hat.
Empfohlen von Vera Linz, Stephen Witt, The Thinking Machine. Jensen Huang, Nvidia und der begehrteste Mikrochip der Welt. Campus Verlag, Frankfurt, New York, 2025, 320 Seiten, 32 Euro. Michael Mayer legt in die Pfingstbibliothek einen gerade wieder aufgelegten Klassiker. Demokratie ohne Risiko, wie Unternehmenspropaganda unsere politische Freiheit untergräbt. Des australischen Soziologen und Philosophen Alex Carey. Erschienen ist es schon 1987.
Das Buch hat 11 Kapitel und etliche Unterkapitel, und das erzählt jetzt nicht nur etwas über Medien, sondern zum einen also die wirtschaftliche Geschichte Amerikas seit 1900, also immer im Hinblick darauf, wie Konzerne und Unternehmen ihre Interessen durch PR und Propaganda warten. Carey beschreibt das letzte Jahrhundert, das ja auch verbunden war mit dem Aufkommen der Massenmedien, Radio und Fernsehen, als eines, das zum einen die Demokratie in Amerika zwar gefestigt hat, zum anderen aber auch das Aufkommen von Großkonzernen verzeichnete. Also zum Beispiel, wenn man an Konzerne wie die von Rockefeller oder Henry Ford denkt. Und Carey argumentiert, dass diese Unternehmer zwar die Demokratie schätzten, dass sie aber sowohl interne als auch externe Programme entwickelten, die zum Beispiel den Einfluss der Gewerkschaften mit Tyrannei und Unterdrückung gleichsetzten. Und diese Kämpfe wurden dann oft von den Medien unterstützt im Sinne der Unternehmer und Unternehmen, also wie etwa von den Zeitungen der Randolph Hearst Gruppe. Und man kämpfte damals etwa gegen Lohnerhöhung und Mitbestimmung. Und es gibt aber auch, so Carey, eine Propaganda nach innen Und da hören wir mal ein kleines Zitat.
Konzernpropaganda, die sich nach innen, das heißt an die Beschäftigten der Unternehmen selbst richtet, zielt darauf ab, die Bindung der Gewerkschaftsmitglieder an ihre jeweilige Gewerkschaft zu schwächen. Die Techniken firmieren unter den Begriffen Human Relations, Mitarbeiterbeteiligung und Mitarbeiterkommunikation. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts sind groß angelegte und professionell organisierte Propagandakampagnen ein wesentliches Merkmal politischer Aktivitäten innerhalb der amerikanischen Wirtschaft.
Alex Carey, Demokratie ohne Risiko, wie Unternehmenspropaganda unsere politische Freiheit untergräbt. Verlag Westend, 320 Seiten, 28 Euro. Buch Nummer 3, Ich bin nicht dabei, Denkzettel für einen freien Geist. Dieser Band präsentiert eine Auswahl bereits veröffentlichter Texte des Philosophen Dr. Michael Andrik, der Selbstverständliches und Denkgewohnheiten hinterfragt, wie zum Beispiel politische Korrektheit, auf die in Debattenräumen wie auch in Medien geachtet wird. Mit verheerender Wirkung für die Demokratie, wie Andrik findet.
Ja, politische Korrektheit ist einer von diesen Begriffen, die ich empfinde wie so ein Tritt vor Schienbein, wenn ich sie höre. Also Korrektur, wenn man diesen Begriff verwendet, dann bedeutet das, da gibt es jemanden, der hat eine legitime Autorität, das, was jemand anders macht, nach einem bestimmten Standard zu messen und dann einen Haken dran zu machen oder ein rotes X. Ja, das ist Korrektur. So wurden unsere Aufsätze in der Schule von unserem Deutschlehrer oder unserer Deutschlehrerin korrigiert nach der deutschen Rechtschreibung und Grammatik. Ja, also Korrektur ist im Prinzip ein autoritäres Geschehen, in dem jemand Macht hat und ein anderer sich beurteilen lassen muss.
Aber innerhalb eines anerkannten Regelsystems.
Ja, innerhalb eines anerkannten Regelsystems.
Auf das man sich verständigt hat als Gesellschaft.
Ja, da komme ich gleich hin. Was ist eine Republik? Eine Republik ist eine Öffentlichkeit, Herr Wagner, die Sie teilen mit mir und unseren Nachbarn. Also wir alle gemeinsam teilen eine Öffentlichkeit und wir sind alle von unserem Grundgesetz mit gleicher Würde gekennzeichnet und haben dieselben Grundrechte. Das bedeutet, wir sind alle gleichermaßen dazu berufen, mit unserer politischen Meinung und unseren Kenntnissen uns in den Diskurs einzubringen und dann Kompromisse zu finden. Also Interessenüberlagerungen, mit denen wir leben können. Es geht in der Republik nicht darum, die Wahrheit durchzusetzen. Denn es gibt niemanden, der in der Republik das Vorrecht hätte, ein letztes Verdikt darüber auszusprechen, was eigentlich die Wahrheit sein soll. Wir erinnern uns, in Europa, 500 Jahre zurück, haben wir um die Frage, was die letzte Wahrheit über das Menschenleben ist, ob das ein evangelisches Christentum ist oder ein katholisches oder ein kalvinistisches, darüber haben wir Kriege geführt, die das den ganzen Kontinent verwüstet haben. Wir haben gelernt, dass wir die Frage dessen, was die Wahrheit ist, an die jetzt alle glauben sollen, die ist aus der Politik ausgeblendet. Stattdessen haben wir Verfassungen, die bestimmte Werte festschreiben, nachdem wir uns zueinander zu verhalten haben. Deshalb ist der Begriff und das ganze Konzept einer politischen Korrektheit ist vom Standpunkt eines Demokraten und Republikaners im buchstäblichen Sinne pervers, weil es nämlich die Grundlage unseres Zusammenlebens wirklich umkehrt. Warum? Ganz einfach, weil wenn ich annehme, dass es eine politische Korrektheit gibt, das heißt eine Liste von Positionen, die ich erstmal abhaken muss, bevor ich überhaupt politisch mitdiskutieren darf. Also wenn ich davon ausgehe, dann gehe ich auch davon aus, dass es jemanden gibt, der das festlegen darf. Und der wäre dann gegenüber seinen Mitbürgern mehr als gleichberechtigt. Er wäre nämlich sowas wie der moralische und politische Zensor dieses Debattenraums, der darüber entscheidet, wer darf hinein und wer darf hinaus.
Michael Andrik, Ich bin nicht dabei. Denkzettel für einen freien Geist. Verlag Karl Alber. 203 Seiten, 22,90 Euro. Falls Sie mehr erfahren wollen zu den Büchern im Medienmagazin Podcast in der ARD Audiothek, können Sie sich zeitsouverän und ausführlich informieren. Denn hier im linearen RBB 24 Inforadio werden Sie wieder angeschlossen an die Aktualität mit Hintergrund. Bleiben Sie also auf Empfang.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A9 Leipzig Richtung Berlin. Behinderungen nach einem Unfall gibt es zwischen Kleinmarzins und Niemek. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Liest gibt es Stau mit 20 Minuten Verzögerung. Und Richtung Dreieck Werder stockt es zwischen Potsdam Nord und Vöben hier 10 Minuten plus. Die A111 ist in Richtung Berlin nach einem Unfall zwischen Kreuz Oranienburg und Hennigsdorf gesperrt. Stadtverkehr Berlin Mitte und Friedrichshafen Friedrichshain, Karl-Marx-Allee bis Frankfurter Allee. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen am Nachmittag ist der Abschnitt zwischen Grunau und Gürtelstraße bis morgen früh voll gesperrt. Zudem gibt es in Kreuzberg rund um den Blücherplatz für das Straßenfest bis Dienstag früh umfangreiche Sperrungen. Westend, die Preußenallee, ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend gesperrt. Bauarbeiten bei der S-Bahn. Bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13.30 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Brandenburg bereitet sich nach Angaben der Landesregierung auf weitere Wirtschaftsansiedlungen vor. Wirtschaftsminister Keller sagte Antenne Brandenburg vom RBB, man sehe große Chancen, etwa bei Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz.
Das Ministerium für Wirtschaft versucht gemeinsam mit der Wirtschaftsfördergesellschaft, aber vor allem auch mit der kommunalen Ebene, Flächen vorzubereiten, konkrete Gespräche zu führen und dann vor allem auch Investitionen zu sichern in Zukunftstechnologien, hier in KI, in Rechenzentren, aber auch in Softwarelösungen. Und das ist derzeit etwas, was gelingt.
Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller, SPD. Die russischen Truppen dringen nach eigenen Angaben weiter in die Ukraine vor. Eine Panzereinheit habe die Westgrenze der Region Donetsk erreicht, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Außerdem seien Panzer bis an die Grenze von Dnipropetrovsk im zentralen Osten herangerückt. Die ukrainische Führung äußerte sich bislang nicht zu den Meldungen. Dnipropetrovsk ist ein wichtiges Bergbau- und Industriezentrum der Ukraine. Bundesinnenminister Dobrindt will die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten, sogenannten Tasern, ausstatten. Der CSU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, er werde noch in diesem Jahr die rechtlichen Rahmenbedingungen auf den Weg bringen. Der Einsatz des Tasers sei ein geeignetes Mittel, um auf die gestiegene Bedrohung der Polizei im öffentlichen Raum zu reagieren, so Dobrindt. Der Berliner Karneval der Kulturen erreicht mit dem traditionellen Umzug seinen Höhepunkt. Zum ersten Mal befindet sich die Strecke nicht in Kreuzberg, sondern in Friedrichshain. Grund sind Bauarbeiten. Die Teilnehmer sind ab jetzt auf der Frankfurter und der Karl-Marx-Allee unterwegs. Fast 70 Gruppen mit rund 4000 Akteurinnen und Akteuren sind laut Veranstalter in diesem Jahr dabei. 13 Gruppen zum ersten Mal. In Italien sind heute und morgen mehr als 51 Millionen Wahlberechtigte zu einer Volksabstimmung über verschiedene Gesetze aufgerufen. Dabei geht es um Themen wie Arbeitsrecht und die Einwanderung. Aus Rom, Anna Giordano.
Bei dem Referendum geht es etwa um die Frage, ob Einwanderer aus Nicht-EU-Staaten die italienische Staatsbürgerschaft bereits nach 5 statt wie jetzt nach 10 Jahren erhalten sollen, ob Arbeitnehmerrechte gestärkt werden oder ob Unternehmen umfassender bei Arbeitsunfällen haften sollen. Damit der Volksentscheid gültig ist, muss ein Quorum erreicht werden. Mehr als 50% der Stimmberechtigten müssen teilgenommen haben. Daran sind in Italien bereits viele Volksentscheide gescheitert.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Nachmittag bleibt es wechselhaft mit vielen Wolken, Schauern und teils kräftigen Gewittern. Dazu in Böen starker bis stürmischer Südwestwind. Zurzeit in Berlin-Dahlem 17, in Klettwitz 13 Grad. Morgen Pfingstmontag dicht bewölkt mit leichtem Regen, der später zunimmt, nur selten sonnig bei 17 bis 19 Grad. Am Dienstag wolkig, vor allem in der Nordhälfte schauerartige Regenfälle, 17 bis 21 Grad. Die Zeit 13.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
6 Monate nach Beginn der schweren politischen Krise in Südkorea gewann am Dienstag der ehemalige Oppositionsführer Lee Jae-myung die vorgezogene Präsidentschaftswahl dort. Unmittelbar nach der Bestätigung der Wahlergebnisse trat er am frühen Mittwochmorgen sein Amt an. Wie kam es dazu und was bedeutet sein Sieg für die Zukunft des Landes? Darum geht es jetzt in den Weltsichten. Ich bin Gabriele Häuser, herzlich willkommen. Thorsten Iffland ist unser Korrespondent für Südkorea. Er zeichnet die wichtigsten Etappen dieses Machtwechsels noch einmal nach und ordnet das Ergebnis für uns ein.
Lass los, schämst du dich nicht? Schämst du dich eigentlich nicht?
Eine junge Frau in Rollkragenpullover und Ledermantel greift den Gewehrlauf eines schwer bewaffneten und maskierten Soldaten.
Der richtet seine Waffe auf sie. Ein kurzes Handgemenge, der Soldat nimmt die Waffe runter, dreht sich um und zieht sich zurück. Die Frau ruft ihm hinterher: Schämst du dich nicht? Schämst du dich eigentlich nicht? Diese Szene in jener historischen Nacht vom 3. auf den 4. Dezember 2024 zeigt vielleicht wie keine zweite, wie knapp das Land an einem Militärputsch, an einem autoritären Umsturz, an einer gewaltsamen Machtübernahme vorbeigeschrammt ist. Südkorea, weltbekannt für K-Pop, Hightech und Innovationen. Ein Land, das dauerhaft zu den Top 15 Wirtschaftsnationen der Welt gehört. Und ein Land, das in rasender Geschwindigkeit zu einem demokratischen Vorzeigemodell in Ostasien wird. Von der Militärdiktatur bis tief in die 1980er Jahre hin zu einer stabilen Demokratie. Eigentlich.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Südkorea wird von einer Staatskrise erschüttert. Präsident Yoon hat erstmals seit rund 40 Jahren das Kriegsrecht in dem Land ausgerufen.
Plötzlich und unerwartet. Eine Fernsehansprache am späten Abend. Das Land stürzt in ein beispielloses politisches Chaos.
Ich erkläre hiermit das Kriegsrecht, um die Freie Republik Korea vor der Bedrohung durch die kommunistischen Kräfte Nordkoreas zu beschützen. Und um die verabscheuungswürdigen nordkoreanischen Staatsfeinde auszurotten, die die Freiheit und das Glück unseres Volkes gefährden. Die verfassungsmäßige Ordnung wird geschützt.
Ein Schockmoment für Südkoreas Demokratie. Soldaten riegeln den Zugang zum Parlamentsgebäude ab. Es kommt zu Tumulten zwischen Sicherheitskräften des Militärs, der Polizei, Demonstranten, Mitarbeitern und Abgeordneten der Nationalversammlung in Seoul. Es wird geschoben, getreten und geschrien. Mittendrin auch Oppositionsführer Lee Jae-myung. Er streamt live, wie er sich auf den Weg zum Parlamentsgebäude macht und dort über einen Zaun klettert.
Bald schon werden Panzer und Truppentransporter hier auftauchen, warnt Lee. Soldaten mit Waffen und Messern werden dieses Land regieren. Das Justizsystem wird suspendiert. Das Kriegsrechtsregime mit Soldaten als Vollstreckern hat begonnen.
So weit kommt es nicht. Mitten in der Nacht schaffen es 190 von 300 Abgeordneten in den Saal. Sie stimmen einstimmig für die Aufhebung des Kriegsrechts. 6 Stunden nach der Ausrufung erklärt Präsident Yoon das Kriegsrecht für beendet. Der Spuk ist vorbei. Das Chaos nicht. Die politischen Konsequenzen werden das Land über Monate lähmen.
Glückliche Menschen auf den Straßen der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Knapp 2 Wochen nachdem Präsident Yoon kurzzeitig das Kriegsrecht verhängt hatte, stimmte das Parlament für seine Amtsenthebung. Er muss das Amt ruhen lassen bis zur endgültigen Entscheidung des Verfassungsgerichts.
Nicht nur das. Yoon Suk-yeol muss sich wegen des Vorwurfs des Aufruhrs und Machtmissbrauchs auch in einem Strafprozess verantworten. Wochenlang verschanzt er sich in seiner Präsidentenvilla in Seoul und entzieht sich der Vollstreckung des Haftbefehls. Bis zum 15. Januar.
Um unglückliche Zwischenfälle oder gar Blutvergießen zu vermeiden, habe ich beschlossen, der Vorladung des Korruptionsermittlungsbüros Folge zu leisten, auch wenn ihre Ermittlungen illegal sind.
Yoon ist der erste Präsident in der Geschichte Südkoreas, der während seiner Amtszeit ins Gefängnis muss. Er lebt auf 12 Quadratmetern. Kein Telefon, kein Internet, kein Bett. Nur eine Matte, die ausgerollt auf dem Boden liegt. Ein Fernseher, ein kleiner Schreibtisch und ein Fenster mit Gitterstäben. Zur Ruhe kommt das Land dadurch nicht. Wenige Tage später stürmt ein aggressiver Mob von Yoon-Anhängern ein Gerichtsgebäude in Seoul, zerstört die Einrichtung, will den Richter zur Rede stellen, der den Haftbefehl ausgestellt hat. Eine Demokratie unter Dauerstress. Der sich erst am 4. April entlädt, 4 Monate nach der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts, 111 Tage nach der Parlamentsabstimmung über das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon. Das, was so klingt wie der Jubel über ein wichtiges Tor in einem Fußball-WM-Finale, ist die Begeisterung über diese Worte von Südkoreas obersten Richtern.
Der Nutzen, der durch die Entlassung des Angeklagten entsteht, überwiegt bei weitem den nationalen Schaden, der durch die Amtsenthebung des Präsidenten entsteht. Es ist 11.22 Uhr, Anweisung, der angeklagte Präsident Yoon Suk-yeol wird seines Amtes enthoben.
Die ultimative politische Konsequenz für die kurzlebige Ausrufung des Kriegsrechts. Yoon ist weg. Einstimmig und endgültig. Damit entscheiden die Verfassungsrichter im Sinne der meisten Südkoreanerinnen und Koreaner. Für sie ist laut Umfragen schon lange klar, Yoon muss die Verantwortung für dieses Chaos übernehmen. Schon Tage und Nächte vor der Urteilsverkündung kampieren Hunderte, wenn nicht gar Tausende, vor allem Gegner des Präsidenten, auf den Straßen mitten in Südkoreas Hauptstadt, unweit des Verfassungsgerichts. Eingewickelt in Wärmedecken, auf Isomatten und bewacht von 14.000 Polizisten, die Zusammenstöße mit den zunehmend verzweifelten Yoon-Anhängern um jeden Preis verhindern wollen. Es bleibt friedlich beim Public Viewing eines Gerichtsurteils.
Das heute war ein Sieg für die südkoreanische Demokratie. Dafür haben wir 3 Monate gekämpft. Wir sind sehr glücklich.
Dieser Tag, diese Entscheidung macht den Weg frei für Neuwahlen. Südkoreas Demokratie bekommt eine weitere Chance. Erik Balbach ist Korea-Fachmann der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er hat die Entwicklungen in Südkorea in den vergangenen Monaten genau verfolgt. Auch wenn das Thema Yoon politisch abgeschlossen ist, glaubt er nicht, dass 6 Monate Chaos spurlos an den Menschen vorbeigegangen sind.
Man darf nicht vergessen, was das auch mit der südkoreanischen Psyche in weiten Teilen gemacht hat. Denn viele Leute haben sich eben daran erinnert gefühlt, an die Zeiten, in denen autoritäre Militärherrscher dieses Mittel des Martial Laws, des Kriegsrechts eben auch immer wieder für politische Zwecke missbraucht haben. Und das wird nicht so schnell vergessen, sicherlich nicht bis zu den Wahlen.
Aber wie konnte es gerade angesichts der südkoreanischen Geschichte überhaupt so weit kommen? Der abgesetzte Präsident Yoon, ein ehemaliger Staatsanwalt, hat sich vor allem in den Sicherheitsbehörden des Landes ein Netzwerk von Loyalisten aufgebaut. Kommilitonen aus seiner ehemaligen Highschool-Zeit saßen etwa in Schlüsselpositionen des Militärs, der Polizei und des Nationalen Geheimdienstes. Warum? Weil es Mängel in der demokratischen Struktur des Sicherheitsapparates gibt. Südkoreas Verfassung ist anfällig für sowas und das hat Yoon ausgenutzt. Er konnte durch die Ausrufung des Kriegsrechts das Militär mobilisieren, Demonstrationen und Parteien verbieten und die Kontrolle über die Medien erlangen. Er hat versucht, das Parlament außer Kraft zu setzen und ein großer Teil der politischen Elite in Südkorea hat das mindestens akzeptiert. Ein weiterer Grund ist die hohe Polarisierung im Land. Politische Gegner werden geradezu dämonisiert, Verschwörungsnarrative normalisiert. Politikwissenschaftler Peng Erlam beobachtet das schon länger.
Sie reden nicht wirklich miteinander. Es gibt einen totalen Mangel an Vertrauen. Und das Problem, mit dem die südkoreanische Politik schon vor Yoon zu kämpfen hatte, das aber durch die Regierung Yoon noch verschärft wurde, ist die politische Kultur der Konfrontation und der Vendetta der Eliten. Sie lassen nicht viel Raum für Kompromisse. Sie behandeln sich gegenseitig als Feinde der Republik.
And they treat each other as like the enemies of the Republic.
Skandale etwa um eine geschenkte Luxushandtasche für Yoons Frau, der damaligen First Lady Südkoreas, werden von der Opposition maximal ausgeschlachtet. Frederik Spohr ist Leiter des südkoreanischen Büros der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul. Auch er sieht einen Verfall der politischen Kultur.
Es ist auch ein Merkmal der südkoreanischen Politik, dass es relativ selten eigentlich um Inhalte geht, sondern es geht oft um Diffamierungen, um Schmutzkampagnen, um juristische Angriffe gegenüber politische Gegner. Und ich glaube, das sollte sich ändern. Ich hoffe, dass sich das irgendwann nochmal ändert. Also die politische Kultur leidet hier drunter.
Beschleunigt wird das in einem hochtechnologischen und modernen Land wie Südkorea durch die sozialen Medien. Fake News und Verschwörungstheorien sind allgegenwärtig. Fast bei jeder politischen Veranstaltung stehen YouTuber am Rand, streamen ihre Meinungen live ins Netz, Tausende schauen zu. Journalistischen Standards genügt das fast nie.
Soziale Medien, YouTuber und so weiter haben hier nochmal einen deutlich größeren Einfluss als in vielen anderen Ländern. Und diese Influencer sind eben sehr, sehr einseitig in ihrer Berichterstattung, machen eigentlich nur, ich sag mal, Meinung und nicht wirklich faktenbasierte Nachrichten. Und ich glaube, das schadet auch der politischen Kultur hier.
Für viele Beobachter steht daher fest, die Ausrufung des Kriegsrechts ist nicht etwa der Start der Krise der Demokratie in Südkorea gewesen, sondern der Höhepunkt einer langfristigen demokratischen Erosion. Auf der anderen Seite hat sich Südkoreas Zivilgesellschaft einmal mehr erfolgreich gegen einen autoritären Übergriff gewehrt. Und damit ist nicht nur die Frau gemeint, die sich dem schwer bewaffneten Soldaten entgegengestellt hat.
Ja.
Auch wichtige demokratische Institutionen wie die Nationalversammlung oder das Verfassungsgericht haben unter erheblichem Druck ihre Rolle erfüllt, betont auch Korea-Experte Erik Balbach.
Die demokratische Resilienz Südkoreas ist nach wie vor sehr hoch. Und wir sehen ja auch, dass man versucht, darauf zu reagieren, jetzt die Macht des Präsidenten im Hinblick auf die Ausrufung des Kriegsrechts zu beschneiden. Und das sind ja genau die Debatten, die ein demokratisch resilientes Land dann auch führen muss.
Im Gespräch ist etwa eine Verfassungsreform und die Verkürzung der Amtszeit des Präsidenten auf 4 statt bisher 5 Jahre. Also ist Südkorea nach Monaten des politischen Chaos jetzt wieder auf einem guten Weg? Wahlkampfauftritt Lee Jae-myung. Vieles deutet darauf hin, dass dieser Mann gute Chancen hat, der nächste Präsident Südkoreas zu werden. Darauf lassen jedenfalls fast alle Umfragen der vergangenen Wochen und Monate schließen. Der bisherige Oppositionsführer, der Mann, der sich in der Nacht der Ausrufung des Kriegsrechts dabei filmte, wie er über den Zaun an der Nationalversammlung kletterte, steht kurz davor, das neue Staatsoberhaupt zu werden. Lee Jae-myung, 61 Jahre alt, ist der Vorsitzende der Demokratischen Partei DP. Eine Partei, die im politischen Spektrum Südkoreas eher links der Mitte einzuordnen ist. Besonders was das Verhältnis zu Nordkorea angeht, unterscheiden sich Lee und die DP stark von ihren Mitbewerbern. Lee setzt sich für den Aufbau eines Friedensregimes auf der koreanischen Halbinsel ein, sucht den Dialog mit dem Norden, will sich auch wirtschaftlich annähern und auf Atomwaffen ohnehin verzichten. Kurz, es ist der Versuch einer Entspannungspolitik. Wie ihm das gelingen will, verrät er nicht. Erik Balbach von der Stiftung Wissenschaft und Politik macht sich angesichts der aktuellen Situation wenig Hoffnungen, dass es in absehbarer Zeit zu ernsten Gesprächen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un kommen kann.
Das trifft auf ein Nordkorea, das jegliche Verbindungen zum Süden abgebrochen hat, das so weit gegangen ist, jegliche Monumente, die mit der Wiedervereinigung in Verbindung gebracht wurden, zu sprengen. Die Leute mussten Bücher zurückbringen, in denen das Thema der Normalisierung der Beziehungen mit dem Süden und das Thema der Wiedervereinigung behandelt wurde. Südkorea wird von Nordkorea als der Enemy Number One bezeichnet jetzt. Und da ist natürlich die große Frage, wie gelingt es in so einer Konstellation, Gesprächskanäle nach Nordkorea zu öffnen.
Das ist aber nicht das einzige Fragezeichen hinter dem oft als Pragmatiker bezeichneten Lee.
Er kommt nicht als unbefangener Kandidat ins Amt.
Ja, also er ist, das muss man sagen, er ist nicht wirklich beliebt. Es ist niemand, der bei weiten Teilen der Bevölkerung Begeisterungsstürme auslöst.
Und das, was der Büroleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul, Frederik Spohr, sagt, liegt an dem bemerkenswerten Umfang strafrechtlich relevanter Vorwürfe gegenüber Lee Jae-myung. Korruptions- und Untreuevorwürfe während seiner Zeit als Bürgermeister, Vorwürfe des Amtsmissbrauchs, als er Gouverneur war, Anklagen wegen illegaler Geldtransfers nach Nordkorea und zuletzt Verstoß gegen das Wahlgesetz. Wegen Falschaussagen während seiner Präsidentschaftskampagne 2022 wurde Lee zu einer einjährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Im März wurde das Urteil aufgehoben. Anfang Mai hat der oberste Gerichtshof gesagt, das können wir so nicht akzeptieren. Der Fall wurde an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Eine Entscheidung steht also noch aus und nur deshalb kann Lee überhaupt kandidieren. Bei einem rechtskräftigen Urteil könnte Lee sein Parlamentsmandat verlieren und für 5 Jahre von Wahlen ausgeschlossen werden. In den Augen der Partei von Ex-Präsident Yoon, der konservativen People Power Party PPP, ist Präsidentschaftsfavorit Lee ein Krimineller. Und genau darauf baut im Wesentlichen auch der Wahlkampf auf. Das soll vermutlich von der eigenen Sinnkrise ablenken, in der sich die PPP seit der Ausrufung des Kriegsrechts befindet. Es gibt in der Partei immer noch viele, die Yoons Entscheidung aus dem Dezember richtig finden, erklärt Experte Frederik Spohr.
Yoon und seine umstrittene oder und auch nicht wirklich nachvollziehbare Begründung der Ausrufung des Kriegsrechts hat dazu geführt, dass die Konservativen doch Schwierigkeiten haben, eine einheitliche Front zu bilden. Und es bietet natürlich auch große Angriffsfläche für Lee Jae-myung, das zu kritisieren, denn eine Mehrheit der Südkoreaner war gegen die Ausrufung des Kriegsrechts.
Spitzenkandidat der PPP ist Kim Mun-soo, 73 Jahre alt. Nach langem Hin und Her konnte er sich parteiintern durchsetzen und führt den Wahlkampf an. Er gilt als Hardliner in der PPP. Kim hat sich im Parlament beispielsweise nie für die Ausrufung des Kriegsrechts entschuldigt. Er hält von einer Annäherung an Nordkorea gar nichts und setzt auf eine stärkere Abschreckung. Er will nukleare U-Boote entwickeln lassen und bei Bedarf eigene Fähigkeiten zur Entwicklung von Kernwaffen erwerben. Die zentrale Frage aber bleibt, kann sich die PPP mit Kim an der Spitze vom schweren Erbe Yoons befreien? Reicht es, dass dem Ex-Präsidenten kürzlich erst der Parteiaustritt nahegelegt und er dann auch kleinlaut gegangen wurde? Vertrauen die Menschen der PPP so schnell wieder? Der Sprecher der Partei, Lee Min-jae, sagt, was er sagen muss.
Was in der Vergangenheit geschehen ist, gehört der Vergangenheit an. Und die People Power Party hat das Urteil des Verfassungsgerichts akzeptiert. Was wir jetzt besprechen müssen, ist die Zukunft.
Ob das die südkoreanischen Wählerinnen und Wähler überzeugt, es sieht nicht danach aus. Die PPP scheint nach der verlorenen Parlamentswahl 2024 künftig auch nicht mehr die Präsidentenpartei zu sein. Das liegt auch an einem anderen, dem dritten Präsidentschaftskandidaten, Lee Jun-suk von der Reformparty. Gerade erst 40 Jahre alt geworden, früher noch PPP-Mitglied. Er spricht vor allem diejenigen Wähler an, die wegen Yoon die Geduld mit der PPP verloren haben, denen Kim zu rechts ist. Und na klar, weil er so jung ist, kommt er gerade bei jungen Wählern gut an. Wie beim 22-jährigen Lim Tae-wo, der eine Wahlkampfveranstaltung in Seoul besucht hat.
Ich glaube, dass Lee ein enormes Wachstumspotenzial hat, sodass seine Chancen für die Zukunft definitiv gut aussehen.
Allerdings hat er den Ruf weg, bisweilen antifeministisch und frauenfeindlich zu sein. Das könnte ihn Stimmen und Sympathien kosten. Ansonsten trifft seine konservativ gemäßigte Partei den Nerv vieler in Südkorea, glaubt Frederik Spohr von der Naumann-Stiftung in Seoul.
Mein Eindruck ist, dass es in der Mitte auch noch einen großen Anteil gibt, der relativ gemäßigt ist, der einfach nur will, dass pragmatische Lösungen gefunden werden. Das heißt, beide Kandidaten haben sich in den vergangenen Wochen eigentlich zur Mitte hin bewegt, weil auch in Südkorea kann man nur Wahlen gewinnen, wenn man die gemäßigten Wähler auch einfängt.
Das funktioniert meist am besten, wenn man gute politische Ideen hat, wie die drängendsten Probleme Südkoreas und die Sorgen der Menschen bewältigt werden können. Zum Beispiel die von Na In-che. Der 29-Jährige arbeitet im öffentlichen Dienst in einem Wohlfahrtscenter am Stadtrand von Seoul. Er hilft Leuten beim Kopieren von Dokumenten, führt sie durch den Behördendschungel. Ein klassischer Bürojob von 9 Uhr morgens bis um 5 am Nachmittag. Sein Monatsgehalt umgerechnet gerade mal etwas mehr als 1.300 Euro. Das heißt für den jungen Mann, nach Feierabend ist vor dem nächsten Job.
Ehrlich gesagt, wenn ich mich teleportieren könnte, würde ich jetzt nach Hause gehen und mich einfach nur hinlegen. Aber während ich hier auf den Bus warte, versuche ich, die Erschöpfung von heute abzuschütteln.
Viel Zeit dafür bleibt ihm nicht. Na In-che ist in seinem Zweitjob sowas wie ein Miettaxifahrer. Über eine App kann er Aufträge annehmen, etwa wenn ein Auto aus der Reparatur kommt und zum Wohnort des Kunden gebracht werden muss. Oder er wird gerufen, wenn der Besitzer des Autos zu betrunken ist, um selber zu fahren. Manchmal macht er das bis 2-3 Uhr morgens. Unterwegs im Bus sagt er, wie hart sein Alltag ist und wie sehr er sich wünscht, einfach mal die Füße hochlegen zu können. An guten Abenden verdient er gut 100 Euro dazu. Zeit für Freunde oder gar eine Freundin bleibt da nicht. In seinen Augen tut die Politik viel zu wenig für junge Leute.
Obwohl wir immer als die Zukunft bezeichnet werden, gibt es viel zu wenig Mittel in der Sozial- oder Jugendpolitik. Als junge Menschen, die im Hier und Jetzt leben, brauchen wir vorrangig praktische und realistische Maßnahmen.
Zum Beispiel deutlich mehr bezahlbaren Wohnraum in Ballungsräumen wie Seoul. Ein Riesenthema bei jungen Leuten, beobachtet auch Erik Ballbach von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Das bleibt ein ganz zentrales Thema. Das ist die erste Generation jetzt, die sich zumindest in Großstadtnähe auch kein eigenes Eigentum mehr leisten kann.
Offenbar ist das aber auch bei den Präsidentschaftskandidaten angekommen, sagt Frederik Spohr.
Sie müssen ja sich bei der Wahlkommission melden mit so 10 Wahlversprechen oder ihrem 10-Punkte-Wahlprogramm und beide haben ganz oben da wirtschaftliche Themen genannt. Ich glaube, das ist das, was die Leute ja am meisten interessiert. Vor allem junge Leute haben Schwierigkeiten, Fuß zu fassen im Leben, Job zu finden, Wohnung zu finden. Das belastet natürlich auch die Eltern von diesen jungen Leuten. Deswegen glaube ich schon, dass Wirtschaft das Hauptthema ist dieses Wahlkampfs.
Neben den Dauerthemen der südkoreanischen Gesellschaft, demografischer Wandel, niedrige Geburtenrate, Leistungsdruck, Überarbeitung. Bewegung ist vor allem beim Thema Work-Life-Balance drin. Seit 2018 gibt es in Südkorea eine 52-Stunden-Woche und das ist schon eine Begrenzung. Also das hat man eingeführt, um überlange Arbeitstage zu reduzieren. Die neue Losung heißt 4,5-Tage-Woche, ausgegeben vom Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei, Lee.
Er setzt sich für die 4,5-Tage-Woche ein mit dem klaren Ziel, die Produktivität der südkoreanischen Arbeitnehmer zu stärken durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um so eben auch dem Problem der Überalterung der Bevölkerung zumindest schon mal punktuell auch entgegenzutreten. Und das wird sehr positiv wahrgenommen.
Am allermeisten aber sehnen sich die Menschen in Südkorea nach einem Ende des politischen Chaos. Die Wahlbeteiligung war so hoch wie seit 28 Jahren nicht mehr. Den Menschen in Südkorea war es nach monatelangem politischen Chaos offenbar sehr wichtig, für klare Verhältnisse zu sorgen. In diesem Moment ist klar, Südkorea wird künftig von einem linksliberalen Präsidenten regiert. Riesenjubel auf der Wahlparty der Demokratischen Partei. Nach Auszählung aller Stimmen liegt der bisherige Oppositionsführer der linksliberalen DP gut 8% vor seinem konservativen Herausforderer Kim. Das ist ein deutliches Ergebnis, wenngleich auch nicht so ein Erdrutschsieg, wie man ihn noch nach Bekanntgabe der Prognose vermuten konnte. Da lag Lee mehr als 12% vorne. Noch vor der Verkündung der offiziellen Ergebnisse räumte Kim seine Niederlage ein und gratulierte Lee fair zum Sieg. Der wiederum ließ sich von seinen Anhängern vor dem Parlamentsgebäude in Seoul feiern. In der Nacht gibt sich der neue Präsident in einem ersten Statement demütig.
Ich werde mein Bestes geben, um die Verantwortung zu erfüllen, die mit dieser Aufgabe einhergeht und um die Erwartungen des koreanischen Volkes nicht zu enttäuschen.
Im Wahlkampf hat er angekündigt, die Lebensbedingungen der Südkoreanerinnen und Koreaner zu verbessern. Vor allem die Inflation, die hohen Preise machen den Menschen Sorgen. Ich bin zur Wahl gegangen, weil ich mir wirtschaftliche Stabilität in Südkorea und eine größere internationale Glaubwürdigkeit des Landes erhoffe und deshalb einen Präsidentschaftskandidaten gewählt habe, dessen Politik mit diesen Zielen übereinstimmt. Diesmal habe ich mit Bedacht gewählt, in der Hoffnung, dass wir den Zustand der Gesetzlosigkeit überwinden und jemanden haben, der das Land in den nächsten 5 Jahren gut und ohne solche Zwischenfälle führen wird. Der politische Kurs wird sich unter Lee Jae-myung komplett ändern, sowohl was die Innen- und Wirtschaftspolitik angeht, als auch Südkoreas außenpolitische Agenda. Lee sucht ganz klar eine Annäherung an Nordkorea, träumt von einem Friedensvertrag mit dem Norden. Er will auch die Beziehungen zu China verbessern, was die USA, den wichtigsten sicherheitspolitischen Verbündeten, nicht unbedingt erfreuen wird. Und als allererstes wird er sich wohl um eine Einigung im Zollstreit mit Donald Trump bemühen. Südkorea ist eine stark exportabhängige Nation, das könnte die Wirtschaft also massiv treffen. Wie das gelingen soll, bleibt offen. Schwierig wird es auch werden, das Vertrauen zu denjenigen aufzubauen, die ihn nicht gewählt haben.
Also er geht in diese Präsidentschaft bestimmt mit einer gewissen Hypothek. Sein Image ist, ich sag mal, angekratzt durch diese juristischen Verfahren. Die werden ihn auch noch weiter begleiten, denn es ist noch unklar, ob diese Verfahren jetzt aufhören oder ob sie weitergehen. Seine politischen Gegner werden das als Angriffsfläche nutzen.
Als Präsident genießt er allerdings zunächst einmal Immunität. Lees demokratische Partei DP hält zudem die Mehrheit im Parlament. Eine gute Ausgangslage, um Südkorea politisch wieder in ruhigere Fahrwasser zu führen. Die vorgezogene Präsidentenwahl war vor allem ein Votum für die Demokratie in Südkorea.
Demokratischer Machtwechsel in Südkorea. Thorsten Ifland skizzierte noch einmal, wie es dazu kam und was vom neuen Präsidenten zu erwarten ist. Weiter geht es hier jetzt mit dem Verkehrsservice und den wichtigsten Nachrichten heute. Ich bin Gabriele Häuser, danke für Ihr Interesse.
RBB RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A9 Leipzig Richtung Berlin. Behinderungen gibt's nach einem Unfall zwischen Kleinmarzehns und Niemek. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau mit 20 Minuten Verzögerung. Und Richtung Dreieck Werder stockt es zwischen Potsdam Nord und Vöben hier 10 Minuten plus. Die A111 ist in Richtung Berlin nach einem Unfall zwischen Kreuz Oranienburg und Hennigsdorf gesperrt. Zum Stadtverkehr Berlin, Mitte und Friedrichshain, Karl-Marx-Allee bis Frankfurter Allee. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen ist der Abschnitt zwischen Gruner und Gürtelstraße bis morgen früh voll gesperrt. Zudem gibt es in Kreuzberg rund um den Blücherplatz für das Straßenfest bis Dienstag früh umfangreiche Sperrungen. Westend, die Preußenallee ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend gesperrt. Unseren Verkehrsservice gibt's auch in der RBB 24 Inforadio App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. In Berlin findet gerade der große Umzug zum Karneval der Kulturen statt. Es nehmen fast 70 Gruppen mit rund 4000 Akteurinnen und Akteuren teil. Nach Angaben der Veranstalter sind 13 Gruppen zum ersten Mal dabei. Der Zug ist diesmal auf der Frankfurter und der Karl-Marx-Allee unterwegs. Grund sind Bauarbeiten in Kreuzberg. Brandenburgs Wirtschaftsminister Keller rechnet damit, dass sich weitere große Unternehmen im Land ansiedeln werden. Dem RBB sagte Keller, es gebe gute Chancen, dass etwa Firmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz in Brandenburg investieren. Tilman Büttenbender, RBB 24.
Zusammen mit der Wirtschaftsförderung und den Kommunen versuche man, dafür Flächen vorzubereiten und Gespräche zu führen, betonte Keller. Das Unternehmen Amazon Web Services plant derzeit eine Milliardeninvestition in Brandenburg. Dabei geht es um den Aufbau von Rechenzentren. Außerdem ist Frankfurt/Oder als Standort für eine Chipfabrik im Gespräch.
Die russischen Truppen dringen nach eigenen Angaben weiter in die Ukraine vor. Eine Panzereinheit habe die Westgrenze der Region Donetsk erreicht, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Außerdem seien Panzer bis an die Grenze von Dnipropetrovsk im zentralen Osten herangerückt. Die ukrainische Führung äußerte sich bislang nicht zu den Meldungen. Dnipropetrovsk ist ein wichtiges Bergbau- und Industriezentrum der Ukraine. Innenminister Dobrindt will die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten ausstatten, sogenannten Tasern. Er sagte den Funke-Medien, dass das nach seiner Überzeugung notwendig ist. Dagmar Nun.
Dobrindt argumentiert, Bundespolizisten müssten sich besser schützen können, gerade gegen Messerangreifer. Taser seien ein geeignetes Mittel. Die rechtlichen Rahmenbedingungen will der Innenminister noch in diesem Jahr auf den Weg bringen. Mit dem Taser werden aus etwas Distanz Elektroschocks abgegeben. Die Waffen sind allerdings umstritten. Werden sie etwa gegen Menschen mit Herzerkrankungen eingesetzt, können gesundheitliche Folgen drohen.
In Berlin-Lichtenberg ist am Abend ein 66-jähriger Mann bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Hintergründe sind noch nicht bekannt. Laut Polizei liegen aber keine Hinweise auf eine politische oder religiöse Motivation vor. Auch in München ist das Motiv einer Messerattacke von gestern Abend weiter unklar. Eine Frau hatte zwei Menschen mit einem Messer leicht verletzt.